Wir haben gestern begonnen mit einer Einführung ins Buch der Richter. Und wir haben gesehen, es ist das Buch des Fallens und des Niedergangs. Und der wichtige Ausgangspunkt geografisch im Buch der Richter ist Bochim, der Ort des Weinens. Das wird uns nämlich so vorgestellt in einem ersten Panorama, das von Kapitel 1,1 bis 2, Vers 5 geht. Und da haben wir gesehen, es beginnt am Anfang mit einem teilweisen, und man könnte sagen halben Gehorsam, und das führt zu einer Spirale des Niedergangs. Und es führt am Ende dazu, dass das Buch uns zeigt, wie Individualismus und Relativismus alles zerstört hat. In diesem Buch gibt es einen siebenfachen Refrain von Abfall. Und zwar schlagen wir auf Kapitel 3, Vers 7. Da kommt er zum ersten Mal vor. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und vergaßen den Herrn, ihren Gott, und sie dienten den Baalim und den Asherot. In diesem Zusammenhang beginnt die erste Hauptgeschichte im Buch der Richter. Alles vorher ist Einleitung. Also was wir gestern im Zusammenhang mit der Einleitung ins Buch Richter betrachtet haben, das war Einleitung im Buch der Richter. Aber das geht dann noch weiter. Es gibt nämlich zwei Einleitungen, wie wir sehen werden. 1,1 bis 2, Vers 5. Erste Einleitung. 2, Vers 6 bis 3, Vers 4. Zweite Einleitung. Und dann beginnt der Hauptteil des Buches, und zwar mit diesem Abfall. Diesem ersten Abfall von Gott. Dann lesen wir Kapitel 3, Vers 12. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Da beginnt die zweite Abfallgeschichte. Und dann Kapitel 4, Vers 1, die dritte. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und da kommt die Geschichte mit der Richterin Deborah. Während im zweiten Abfall, da lernt man den Richter Ehud kennen, und in der ersten den Richter Othniel. Dann Kapitel 6, Vers 1, da wo die Geschichte mit Gideon beginnt, da steht: Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da kommt die vierte Geschichte. Dann Kapitel 8, Vers 33. Ein leicht variierter Refrain. Und es geschah, als Gideon gestorben war: Da wandten sich die Kinder Israel wieder ab und hurten den Baalim nach. Da beginnt die fünfte Geschichte mit Abimelech. Die sechste Abfallgeschichte kommt in Kapitel 10, Vers 6. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und im Folgenden wird dann zur großen Hauptsache die Geschichte des Richters Jephtha vorgestellt. Und schließlich die siebte Geschichte, Kapitel 13, Vers 1. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und da kommt die Geschichte von Simson. Die geht bis Kapitel 16. Und da ist eigentlich die Geschichte des Richterbuches zu Ende. Was nachher kommt, von Kapitel 17 bis 21, das ist ein Anhang. Und zwar ein doppelter Anhang. Es gibt zwei Anhänge oder zwei Schlusswörter, so wie wir am Anfang zwei Einleitungen haben. Und wir werden auch gleich noch sehen, die spiegeln sich miteinander. Das ist ganz fantastisch. Ich habe gestern schon vorgelesen, es gibt nebst diesem siebenfachen Refrain vom Abfall, der den Hauptteil des Buches Richter in sieben Teile unterteilt, da gibt es noch einen vierfachen Königsrefrain im Anhang, in den beiden Schlusswörtern. Und zwar haben wir das gestern gelesen, in jenen Tagen war kein König in Israel. Das ist viermal so, 17,6, 18,1, 19,1, 21,25. Und in Verbindung mit diesem vierfachen Königsrefrain, beim ersten Mal und beim letzten Mal, 17,6 und 21,25, kommt der zweifache Refrain des Relativismus. An jeder Tat, was recht war, in seinen Augen. Das habe ich auch letztes Mal schon verdeutlicht. So, das hilft uns hinzugelangen zu einer Übersicht der Struktur des Buches. Und wir sehen, der Heilige Geist hat die Bibel so inspiriert, dass man eben darauf achten muss, auf solche Refrains oder solche Markierungen im Text, die eine ganz natürliche Einteilung geben. Und das hilft uns, das Gesamte viel besser zu verstehen. Also wir haben zunächst zwei Einleitungen. Die erste, oder hier A, der politische Niedergang, 1,1 bis 2,5. Und da haben wir gesehen, es geht hier um diese Misserfolge in der Landnahme. Und hier wird uns gezeigt, wie Israel unterlassen hat, das Gute zu tun. Das Gute zu tun wäre gewesen, Gottes Befehl zu folgen, das gute Land in Besitz zu nehmen. Aber sie kamen da nicht voran, dort nicht voran und wieder da nicht voran und wurden schließlich sogar zurückgedrängt. Das ist der politische Niedergang und die Unterlassung des Guten. Aber dann kommt Kapitel 2, Vers 6 bis 3, Vers 4 und da wird uns der religiöse Niedergang gezeigt. Da wird uns gezeigt, wie Israel in dieser Zeit in Götzendienst verfiel und von Gott wegkam durch Abfall. Und wir sehen hier das Problem des Tuns des Bösen. Und um zu zeigen, dass das wirklich ein zweites Vorwort ist, muss man mal 2 Vers 6 aufschlagen. Kapitel 2 Vers 6, was steht dort? Wir hatten gestern gerade gelesen bis zu diesem Höhepunkt mit der Erscheinung des Engels des Herrn in Bochim. Aber dann im nächsten Vers steht: Und Josua entließ das Volk. Und die Kinder Israel gingen hin, an jeder in sein Erbteil. Das ist ein bisschen überraschend, nicht wahr? Wir hatten doch in Kapitel 1,1 gelesen, das Buch beginnt. Und es geschah nach dem Tode Josuas, da befragten die Kinder Israel den Herrn. Das Buch der Richter beginnt nach dem Tod von Josua. Und in Kapitel 2, Vers 6 entlässt Josua das Volk. Es lebt er plötzlich wieder. Nein, sondern hier haben wir einen zeitlichen Rückgriff. Und man könnte mit Fug und Recht diese Vayikdol-Form im Hebräischen übersetzt hier und Josua entließ das Volk mit Vorzeitigkeit übersetzen. Und zwar Josua hatte das Volk entlassen. Nicht wahr? Weil es ein zeitlicher Rückgriff ist. Und das gibt es immer wieder in der Bibel. Und wenn man das nicht beachtet, dann fällt man eben in eine Grube. Man versteht die Bibel nicht richtig. Ja? Ein anderes Beispiel, 1. Mose 2. Da finden wir im Detail beschrieben, wie Gott Adam erschafft. Und dann heißt es, und Gott schuf die Tiere und brachte sie zu ihm. Ja, aber aus 1. Mose 1 wissen wir, dass Gott Tiere schuf am fünften Tag und dann auch am sechsten Tag, noch bevor er Adam erschuf. Ja? Und da kommen die Bibelkritiker und sagen, seht ihr, Kapitel 2, das ist ein anderer Schöpfungsbericht und der widerspricht dem ersten Kapitel. Wie bitte? Haben wir das nicht gelernt im Hebräischunterricht? dass die Vajigdol-Form eben immer wieder Vorzeitigkeit bedeuten kann. Gott erschuf Adam und dann nicht und dann erschuf Gott die Tiere, sondern und der Herr hatte. Und das ist dann ein zeitlicher Rückgriff, diese Tiere geschaffen und so brachte er sie zu Adam. So muss man übersetzen. Und das, da könnte ich jetzt noch weitergehen, aber ich denke, das reicht mal. Und hier ist es so offensichtlich, ja? Also nicht Josua ist gestorben und dann entlässt Josua das Volk, sondern wir haben hier einen Rückgriff. Und in den weiteren Versen, die wir gleich anschauen werden, sehen wir dann das Problem von Götzendienst und Abfall. Und erst danach kommt eben der Hauptteil mit den sieben Abfallgeschichten. Aber zuerst möchte ich noch hinweisen auf den Schluss, auf die Schlussworte. Da haben wir in Kapitel 17, 1 bis 18, 31 beschrieben den religiösen Niedergang. Und zwar geht es da um Götzendienst und Abfall. Und nachher kommt Kapitel 19, Vers 1 bis zum Schluss. Da haben wir den politischen Niedergang beschrieben im Bürgerkrieg Israels, bei dem der Stamm Benjamin fast ausgerottet worden wäre. Jetzt sieht man, das erste Vorwort, A, politischer Niedergang, spiegelt sich mit A', dem zweiten Schlusswort, politischer Niedergang. B, religiöser Niedergang, im Vorwort, spiegelt sich mit B', religiöser Niedergang, Götzendienst und Abfall. Und noch ganz wichtig, wenn man einfach so liest, im Buch der Richter kommt bis zur Geschichte von Simson, bis Kapitel 16, und dann denkt man so, jetzt geht's weiter mit Kapitel 17. Aber das ist zeitlich ein totaler Rückgriff. Das ist Jahrhunderte vor Simson, was beschrieben wird in Kapitel 19. Und ich kann das kurz beweisen. Und zwar schlagen wir auf Kapitel 18, Vers 30. Und die Kinder Dan richteten sich das geschnitzte Bild auf. Und Jonathan, der Sohn Gershoms, des Sohnes Moses, er und seine Söhne waren Priester für den Stamm der Daniter. Bis auf den Tag, der das Land in Gefangenschaft geführt wurde. Hier wird gesprochen über Jonathan, den Sohn Gershoms. Nicht wahr? Mose, als er eben in der Fremdlingschaft war, während diesen 40 Jahren, wo Gott ihn vorbereitet hatte für die spätere Zeit, wo er dann das Volk 40 Jahre führen sollte, da bekam er Kinder. Und einer war Gershom. Und dieser Gershom, der hatte einen Sohn, der hieß Jonathan. Und diese Generation, der Enkel von Mose, wird hier beschrieben in dieser Geschichte. Und zwar, wie der ein Götzendiener wurde. Ein Götzenpriester. Das ist ganz schrecklich. Der Enkel von Mose, ein Götzendiener. Um uns zu zeigen, wie dramatisch dieser Niedergang stattgefunden hat. Also, man denkt, in dieser guten Familie ist das möglich. Jawohl, es ist möglich. Das ist das Thema des Buches der Richter. Und jetzt das zweite Vorwort, 19 bis 21. Da sollten wir lesen in Kapitel 20, Vers 27. Und die Kinder Israel befragten den Herrn, denn die Lade des Bundes war dort. Übrigens in Bethel. War dort in jenen Tagen und Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, stand vor ihr in jenen Tagen. Pinhas, das ist der Enkel von Aaron. Und dieser Pinhas war ja schon ein Held am Schluss der Wüstenwanderung von 40 Jahren. Nicht wahr? In 4. Mose 25 im Zusammenhang mit dieser schlimmen Sünde und dem Abfall mit dem Baal Peor. Dort hat Pinhas Eifer bewiesen und hat zwei ganz schlimme, ein israelitischer Mann, der Hurerei begangen hatte mit einer fremden Frau, im Zusammenhang mit Baal Peor, die hat er mit dem Spieß durchbohrt und den Zorn des Herrn abgewendet von Israel. Und dieser Pinhas ist in der Geschichte des zweiten Nachwortes Hoherpriester. Also damit wir klar, hier wird zeitlich ganz wieder zum Anfang zurückgegriffen und es wird in beiden Geschichten klar gemacht, wie schnell der Niedergang kam. Bereits in der dritten Generation von Aaron, dritten Generation von Mose. Und es wird uns einfach nochmals gezeigt, diese Problematik, wenn man sich von dem Herrn entfernt, und das kann ganz schnell gehen, dann geht es furchtbar abwärts. Und was wir in diesen beiden Schlussworten finden an Verdrehung und Perversion des Rechts, das lässt einem fast den Atem stillstehen. Aber einfach um zu zeigen, was möglich ist und sogar in den besten gläubigen Familien möglich ist, wenn man nicht bei dem Herrn bleibt. Also das Buch der Richter ist wirklich da, um einen eindringlichen Appell zu geben und dass niemand denkt, ja, ich komme aus dieser guten Familie, wo viel Gottesfurcht ist. Auch das bewahrt nicht, wenn man nicht selber den Weg entschieden gehen will. Jetzt schauen wir uns aber in der Übersicht den Hauptteil an. Ab Kapitel 3, Vers 5, da haben wir eben zuerst die Geschichte von Othniel, dann, wie ich gesagt habe, ab 3, Vers 12 die Geschichte mit Ehud, dann Deborah und Barak und schließlich Gideon. Ich habe das so durchgezählt, A, B, C, D. Und jetzt die weitere Geschichte, D habe ich hier bezeichnet mit D-Strich, C-Strich, B-Strich, A-Strich. Und zwar, dieser ganze Hauptteil ist zweigeteilt. Es gibt eine Spiegelachse in der Geschichte von Gideon. Und die beiden spiegeln sich. Also so wie die Vorwörter mit den Nachwörtern sich spiegeln, spiegelt sich auch der Hauptteil in der Mitte. Und zwar in der Geschichte von Gideon. Wir sehen in der Geschichte von Gideon, Gideon führt Israel aus dem Götzendienst heraus. Das ist die einzige Geschichte, wo das wirklich Thema ist. Der Richter führt Israel aus dem Götzendienst heraus. Aber in der zweiten Hälfte sehen wir, derselbe Richter führt Israel wieder in den Götzendienst hinein. Und so spiegelt sich alles Weitere. Ich will das ganz kurz in der Übersicht zeigen. In der ersten Geschichte mit Othniel, da geht es darum, das Volk versagt auf dem Gebiet der Liebe und Ehe. Viele gehen Mischehen ein mit Götzendienern, mit Kananitern. Was Gott ausdrücklich verboten hatte, ein No-Go. Jemand aus dem Volk Gottes darf sich nicht verheiraten mit jemandem aus der Welt, aus dem Heidentum. Und sie haben das gemacht, massenweise. Und das hat den ersten Abfall herbeigeführt. Und in dieser Sache schickt Gott Othniel. Und dieser Mann ist gerade, wie wir noch sehen werden, ein Vorbild gewesen auf dem Gebiet von Liebe und Ehe. Eine so fantastische Ehe mit Aksa, einer Frau aus dem Volk Gottes, aber nicht einfach einer Israelitin, so wie es noch viele gab, sondern eine, die wie er einen Eifer und eine Hingabe hatte für die Sache des Herrn. Nun, das spiegelt sich hier mit der letzten Geschichte. Die Geschichte von Simson, 13.1 bis 16.31. Der Richter Simson versagt völlig auf dem Gebiet der Liebe und Ehe. Es ist eine Katastrophe. Nicht zu verstehen. Wie kann ein Führer im Volk Gottes so runterkommen wie dieser Mann? Und er hat ein echtes Frauenproblem gehabt, aber wirklich schlimm. Und mit seinen Augen ein Riesenproblem gehabt. Am Schluss werden sie ausgestochen. Das Problem wird am Schluss ausgestochen. Also sehen wir, das Volk versagt auf dem Gebiet der Liebe und Ehe. Und am Schluss ist alles viel schlimmer. Nicht das Volk, sondern der, der das Volk führen sollte, zum Guten hin, Vorbild sein sollte auf dem Gebiet, der hat das Riesenproblem auf diesem Gebiet. Wenn wir die zweite Geschichte kurz anschauen mit Ehud, Kapitel 3, Vers 12 und folgende. Ehud wendet das Wort Gottes, das zweischneidige Schwert, in seiner ganzen Schärfe an. Das werden wir noch genauer anschauen. Das ist wirklich die besondere Pointe dieser Geschichte. Ehud und das zweischneidige Schwert. Und er sagt dem Feind, ich habe ein Wort Gottes an dich. Und dann sticht er mit dem Schwert zu und befreit Israel. Aber diese Geschichte spiegelt sich mit der Geschichte von Jephtha. Hier im Plan bezeichnet als B-. Jephtha wendet das Wort Gottes auf den feindlichen König an, aber nicht in seiner vollen Schärfe. Wir werden sehen in Kapitel 11, 12 bis 27, da hält er eine riesenlange Rede. Richtig diplomatische Rede. Und er sagt, ihr Ammoniter, was habt ihr ein Problem mit uns? Euer Gott Chamos hat euch euer Land gegeben. Der Herr hat uns dieses Land gegeben. Wir können doch einfach im Frieden existieren und jeder hat das Seine. Wie bitte? Der spricht von diesem Götzen und diesem falschen Gott Chamos. Wie wenn das so ungefähr vergleichbar wäre mit dem Herrn, der Israel das verheißene Land gegeben hat. Wo ist die Schärfe des Wortes geblieben? Das ist nur noch stumpf. Und eben lange, lange diplomatische Rede. Das ist der Gegensatz. Schauen wir uns Geschichte C an. In der ersten Hälfte. Deborah und Barak. Auf dem Höhepunkt der Geschichte werden wir sehen, eine Frau rettet Israel, indem sie den Schädel des Feindes zerschlägt. Es handelt sich um Jael, ja, die mit dem Zeltpflock den Schädel des Generals der Kanaaniter Sisera zertrümmert. Nun, das spiegelt sich mit der Geschichte, bezeichnet als C-, mit Abimelech. Auf dem Höhepunkt der Geschichte ist es eine Frau, die rettet Israel, indem sie den Schädel des Feindes zerschlägt. Mit einem Mühlstein oben vom Turm runter auf den Schädel von Abimelech. Und er stirbt. Also, unglaublich diese Parallele. Aber auch da ist alles viel schlimmer. Ich war damals bei Deborah und Barak, da war der Feind außerhalb des Volkes Gottes. Eben, die Kanaaniter waren die Feinde. Sisera war ein Kanaaniter. Aber in der Geschichte mit Abimelech, da ist der Feind ein Israelit. Abimelech, ein Feind, der aber aus dem Volk Gottes hervorgegangen ist. Und dann sind wir jetzt in der Mitte. Gideon, in der ersten Hälfte, wie gesagt, führt das Volk aus dem Götzendienst heraus. In der zweiten Hälfte führt das Volk in den Götzendienst hinein. Wie können wir das grafisch darstellen? Übrigens, diese Strukturen hat als erster beschrieben David Gooding. Und das war ein Bruder, der wunderbare Bücher geschrieben hat. In eingeweihten Kreisen übrigens galt er als einer der größten Spezialisten für die Septuaginta-Übersetzung, für die älteste griechische Übersetzung der Bibel. War also ein großer Gelehrter, aber ein bescheidener Mann. Und eine Liebe für den Herrn und für sein Wort, Er hat zum Beispiel auch einen Kommentar geschrieben über das Lukas-Evangelium. Den kriegt man bei CLV, auch auf Deutsch. Und da hat er die ganzen Spiegelstrukturen herausgearbeitet im Lukas-Evangelium. Also überwältigend. Und es ist auch ein wunderbarer Beweis für die Inspiration der Schrift. Also wie das Lukas-Evangelium mit Spiegelstrukturen aufgebaut ist, man ist einfach nur noch sprachlos, wenn man sieht, die Schönheit, rein literarisch, wie das ganze Evangelium aufgebaut ist. Und dabei haben diese Spiegelstrukturen eben noch einen Sinn, eine geistliche Bedeutung. Und das werden wir auch hier sehen. Übrigens noch etwas, was ich nicht erwähnt habe, in der Geschichte mit Ehud, dort wird berichtet, wie Israel dem Feind die Furten des Jordans nimmt und dort den Übergang beim Jordan blockiert. 3 Vers 28. Und genau das Gleiche in der parallelen Geschichte bei Jephtha. Dort finden wir wieder, Israel nimmt dem Feind die Furten des Jordan. Nur, das Schlimme ist, der Feind dort ist auch Israel. Aber auch da diese Parallele. Die Furten des Jordans werden blockiert, die Furten des Jordans werden blockiert. Aber merken wir, es geht immer in der zweiten Hälfte noch tiefer runter. Genau das ist die Belehrung des Buches Richter. Es geht immer tiefer und immer weiter runter. Und das ist eine wichtige Lektion. Ich habe gesagt, das Buch der Richter zeigt so wunderbar die Gnade Gottes. Es gibt einen Weg zurück, auch wenn man zu Fall gekommen ist. Das wird hier gezeigt. Und wir sehen, Israel fällt 7-mal. Und trotzdem bekommt es die Gelegenheit, wieder umzukehren. Die vielleicht Paul Kiene noch gekannt haben, das ist der Bruder gewesen, der das Buch das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai geschrieben hat. Aus meiner Sicht das schönste Buch über die Stiftshütte. Mit wunderbaren farbigen Bildern. Also lohnt es sich zu kaufen. Das ist ein Muss, dieses Buch. Und er hat, als er noch beweglicher war, hatte Langlaufski gemacht. Und jedes Mal, wenn er gefallen war, hat er zitiert aus den Sprüchen, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Ja, und genau das will uns das Buch der Richter zeigen. Auch bei einem 7-fachen Abfall gibt es eine Möglichkeit, zurückzukommen. Aber das darf uns eben nicht dazu bringen, mit der Gnade zu spielen und zu denken, ja, das nächste Mal, ich kann ja wieder umkehren. Nein, das Buch der Richter zeigt, es geht eigentlich mit jedem weiteren Abfall wie eine Spirale immer tiefer runter. Und das möchte ich gleich jetzt zeigen, indem wir das zweite Vorwort lesen, der religiöse Niedergang, in der Übersicht dargestellt. 2 Vers 6. Und Josua entließ das Volk und die Kinder Israel gingen hin, ein jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas. Und alle Tage der Ältesten, welche ihre Tage nach Josua verlängerten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen, das er für Israel getan hatte. Und Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, starb 110 Jahre alt. Und man begrub ihn im Gebiet seines Erbteils zu Timnat-Heres auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und auch das ganze selbige Geschlecht wurde zu seinen Vätern versammelt. Und ein anderes Geschlecht kam nach ihnen auf, das den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, welches er für Israel getan hatte. Hier wird uns das Problem des Generationenwechsels gezeigt. Das übrigens an so vielen anderen Beispielen auch in der Bibel gezeigt wird. Man könnte das alles zusammenfassen und daraus ein Thema machen, der Übergang der Generationen. Es gibt dazu übrigens auch ein Büchlein von Georges André, Le Passage des Générations. Ich bin nicht ganz sicher, ob das auch auf Deutsch übersetzt worden ist, denn manche seiner Bücher wurden übersetzt. Und da geht es genau um dieses Thema, der kritische Übergang von einer Generation zur anderen. Wie kann man die Treue zum Herrn, die Liebe zum Wort der nächsten Generation weitergeben? Das ist so kritisch. Und wir sehen hier Josua, ein treuer Mann, übrigens nicht ein Einzelkämpfer. Auch wenn er führend war, aber da waren auch die Ältesten mit, die auch zum Herrn standen in Treue. Aber Josua geht und diese Mitarbeiter, sie gehen und dann kommt eine neue Generation und da hat es mit dem Übergang, mit der Weitergabe nicht geklappt. Und das wird dann weiter beschrieben in Vers 11. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Baal war einer der wichtigsten, nein, man kann sagen, der wichtigste Gott der Kanaaniter. Er wurde verehrt als Blitz- und Regengott. Und zwar wurde er als Sohn Gottes angebetet. Sein Vater wurde genannt El, was ein anderes Wort in der Bibel ist für Gott. Ja? Also Baal, Sohn Gottes. Und die Mythologie der Kanaaniter sagt, Baal stirbt und geht ins Totenreich, aber später steht er wieder auf aus den Toten. Also wurde verehrt als Sohn Gottes, der stirbt und wieder aufersteht. Und das war verbunden mit einem abscheulichen Kult von Prostitution. Also man sieht, der Teufel kennt natürlich das Wesen Gottes und auch die Dreieinheit Gottes. Und darum hat er versucht, in den Religionen eine perverse, verdrehte und lästerliche Abbildung davon zu machen. Das ist übrigens auch der Grund, warum man in manchen Religionen so eine Dreieinheit von Göttern findet. Im Hinduismus, in der altägyptischen Religion und so weiter. Und das hängt alles damit zusammen, dass der Teufel eben die Wahrheit verdreht in Lüge. Und das sieht man eben auch bei Baal. Und Baal war also als Blitz- und Regengott der Gott, der für Fruchtbarkeit sorgen sollte. Man muss wissen, das Land Kanaan, dieses gute Land, war abhängig vom Regen. Im Gegensatz zu Ägypten, wo es ja sowieso sehr wenig regnet. Dort war man abhängig vom Nil und der brachte auch in Zeiten, wo es nicht mehr regnet im Nahen Osten, Wasser aus Schwarzafrika. Darum konnte Abraham, als es Hungersnot war in Kanaan, nach Ägypten hinuntergehen. Oder auch als die Brüder, die Söhne Jakobs, in Kanaan Hungersnot hatten, dann konnten sie zu Josef nach Ägypten gehen und dort überleben. Kanaan war abhängig vom Regen. Und die Kanaaniter haben gesagt, wenn wir Baal verehren, dann bewirkt er, dass im Frühjahr der Frühregen kommt. Im Herbst der Frühregen kommt, da beginnt die Regenzeit und die geht durch das ganze Winterhalbjahr bis zum Frühjahr. Und so April, die letzte Phase nennt man in der Bibel der Spätregen. Ja? Und wenn dieser Regen funktioniert, dann gibt es dann im Frühjahr auch eine gute Ernte. Aber dann geht es einige Monate, die Sonne scheint immer heißer und so im Juli, da vertrocknet die Pflanzenwelt in Israel. Und da haben sie gesagt, also dieser Baal, der Fruchtbarkeit gibt im Frühjahr, der stirbt im Juli, um dann eben wieder aufzunehmen. Zu erstehen und Fruchtbarkeit zu geben im nächsten Frühjahr. Und so wurde er verehrt und man sagte, wenn man zu Ehren von Baal Prostitution betreibt, dann fördert man, dass Baal eben diese Fruchtbarkeit bringt. Und darum war der Übergang von der Wüste, Sinai, als Israel 40 Jahre in der Wüste war, dann ins Land kam ein sehr kritischer. In der Wüste, da hatten sie das Manna und es ging da nicht um die Frage von Regen und es ging auch nicht um Ackerwirtschaft, Ackerbau. Das kam erst im verheißenen Land. Und dann kam die Angst auf, ja, und wenn jetzt der Regen nicht gut kommt, dann haben wir nachher Hunger. Und darum waren sie anfällig, die Religion der Kanaaniter zu übernehmen. Und damit auch Ehe und Familie zu zerstören. Denn dieser üble Kult auf allen möglichen Hügeln hat man getrieben. Und die Bibel spricht ja auch in den späteren Bibelbüchern sehr ausführlich über diese Unzucht in Verbindung mit spezieller Gefahr für Israel. Und zwar für ein Israel, das nicht auf den Herrn vertraute. Wenn das Vertrauen zum Herrn da war, dann war diese Religion nicht gefährlich. Aber wenn sie dachten, und wenn wir dann vielleicht doch Hungersnot haben, dann könnte Baal helfen, ja? Jetzt versteht man übrigens auch die Geschichte mit Elia besser. Elia lebte in der Zeit von Ahab, der in dieser Zeit den Baalskult in einer Art und Weise in Israel verbreitet hatte wie nie zuvor. Und dann hat Elia gesagt, der Himmel soll verschlossen sein. Er hat gebetet, dass Gott den Himmel verschließt. 3,5 Jahre regnete es nicht mehr. Und damit hat er den Beweis gegeben, Baal ist gar nichts. Wenn der Herr den Himmel verschließt, dann können die Baals Kult betreiben, wie sie wollen. Es kommt kein Regen vom Himmel. Und als es dann darum ging, auf dem Karmel den Gottesbeweis zu liefern, hat Elia die Baalspriester aufgefordert, ruft Baal, er soll doch Feuer vom Himmel senden. Ja, ein Blitzgott sollte in der Lage sein, einen Blitz vom Himmel zu senden und ein Opfer zu entzünden. Und die haben geschrien und die haben sich geschnitten. Interessant. Geschnitten, ja, ist ein aktuelles Thema. Und die haben ekstatisch herumgetanzt und getobt. Elia sagt, ihr müsst ein bisschen lauter. Vielleicht hört er das nicht. Oder er ist unterwegs oder er schläft gerade. Ja, er wollte die ganze Torheit des Baalskult ans Licht bringen. Heute würde man sagen, der war aber polemisch. Es gibt Stellen, wo man polemisch sein darf. Und das war so ein, nicht immer, da muss man sehr aufpassen, nicht polemisch und verletzend zu sein, aber es gibt Momente, wo man die Bosheit wirklich polemisch darstellen muss. Und das hat Elia gemacht. Und dann hat er schlicht gebetet. Und Feuer kam vom Himmel. Und Israel wusste, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, warum diese Zeichen? Eben, weil es da um Baal ging. Und jetzt sehen wir, das hat damals schon angefangen. Und das war dieser kritische Übergang von der Wüste ins Land. Und die waren also sehr, sehr anfällig darauf, dass sie eben... Das geht gar nicht. Verzeihung, das dürfte nie geschehen. Ja, ich habe mir immer so überlegt, wenn ich einen Vortrag mache und plötzlich ein Telefon kommt und ich müsste sagen, also ich bin ein Vortrag, ich kann jetzt wirklich nicht telefonieren. Das geht gar nicht. Aber eben, darum sollte man das nicht vergessen, am Schluss wieder einzuschalten. Und das ist mir jetzt untergegangen. Ja, also Verzeihung, wir fahren weiter. Und es ging also darum, bei Elia eben diese ganze Torheit des Baalskultes zu zeigen. Und wir sehen, Israel war gleich nach dem Eingang ins verheißene Land in der Gefahr, in diesen Kult hineinzufallen. Aber wieso steht hier den Baalim? Ihm ist die Mehrzahl. Baal, Einzahl, Baalim, Mehrzahl. Nun, jeder Katholik kann das gut verstehen. Es gibt doch nur eine Maria in der Bibel. Aber wieso gibt es die Madonna von dort und 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 die Madonna von dort? Ja, und diese Madonna von dort, die offenbart das und die Madonna von da, dort kriegt man diese Visionen und diese Heilungen. Das ist etwas Typisches im Götzendienst, dass man den gleichen Gott an verschiedenen Orten örtlich unterschiedlich verehrt. Das hängt damit zusammen, in 1. Korinther 10 wird gesagt, dass hinter den Götzenbildern der Heiden Dämonen stehen, die sich wie Gott, wie wenn sie Gott wären, verehren lassen wollen. Und Dämonen sind eben gefallene Engel und die sind örtlich beschränkt. Die sind nicht allgegenwärtig wie Gott. Und so gibt es Dämonen, die sich an diesem Ort hinter dieser Madonna verstecken. Und an jenem Ort da und dort. Und darum gibt es diese unterschiedlichen. Und das war mit Baal genau gleich. Der Baal von dort, da haben diese Dämonen, die an diesem Ort wirkten, und Baal dort, da haben jene Dämonen, die an jenem Ort wirkten, eben diese Verehrung geleitet. Und darum finden wir das immer wieder Baalim in der Mehrzahl und Asherot, das ist eine weibliche Göttin, aber Mehrzahl Asherot, Einzahl Asherah. Auch da gab es also örtliche Ausprägungen, wie das eben im Heidentum ganz üblich ist, weil Dämonen lokal wirken. Und darum wird auch im Buch Daniel gesprochen, zum Beispiel von einem dämonischen Fürsten, der wird dort genannt, der Fürst von Persien und der Fürst von Griechenland. Das sind also Engelfürsten, die an der Spitze von bestimmten Nationen stehen und sie leiten. So wie von Israel gesagt wird in Daniel 12, dass ein Engel Gottes, Michael, der Erzengel, an der Spitze Israels steht. Gut, jetzt haben wir schon 5 Minuten über Zeit. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Bis 5 nach.